Ich lese den Lobgesang der Hanna aus 1. Samuel 2, die Verse 1 bis 10. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euch Großes rühmen und trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen. Und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren. Und die viele Kinder hat, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen. Über ihnen wird er donnern im Himmel. Der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Horn seines Gesalbten.
Ich bete. Ja, für die Lieder der Bibel, Herr, wollen wir dir heute Morgen danken. Menschen haben in ihnen zum Ausdruck gebracht, was sie mit dir erfahren haben, wie du dich ihnen offenbart hast, was du in ihrem Leben bewirkt hast. Danke für diesen Lobgesang der Hanna und dass er uns auf so Wesentliches hinweist, wer du bist und wie du bist und wie du in unser Leben hineinwirkst. So möchten wir dich bitten, dass du redest und wir recht hören, jeder das, was du für ihn bereithältst. Danke, dass dein guter Geist das schaffen kann und will. Amen. Liebe Gemeinde, was ist wesentlich im Leben? Auch ohne sich diese Frage zu stellen, haben die meisten Menschen eine Idee im Kopf, wie ihr Leben werden soll, was sie erreichen möchten. Als kleiner Bub war für mich immer klar, ich werde Fußballspieler. Damals hatte ich noch keine Idole, kannte kaum bekannte Fußballer. Aber wenn es irgendwie ging, spielte ich Fußball. Ein Tag ohne Fußball war für mich ein verlorener Tag. Es ging mir also gar nicht darum, ein großer Star zu werden, viel Geld zu verdienen. Auch wenn wir damals nicht viel Geld hatten. Doch je älter ich wurde, umso mehr spielte auch das eine Rolle, kam auch das alles in den Blick. Kinderträume, so könnte man das abtun. Doch mir begegnen immer noch viele erwachsene Menschen, die mit ähnlichen Lebenszielen unterwegs sind. Im beruflichen Erfolg und Karriere wird sehr viel Energie gesteckt. So, dass für vieles andere kaum noch Zeit und Kraft bleiben. Wer es einigermaßen geschafft hat, der schaut dann auf die anderen herunter, die da noch nicht sind. Anerkennung und Ehre und Ruhm sind weitere Antreiber, auch in unserer Zeit. Menschen wollen im Applaus baden, wollen, dass andere ihnen zujubeln. Heute zählbar auch in Likes in den sozialen Medien. Und je mehr Likes, desto gnadenloser, so mein Eindruck, dann aber auch der Umgangston im Blick auf eben all die anderen. Wer erfolgreich ist, der kann gar nicht verstehen, dass die anderen es nicht sind oder nicht sein wollen. Einfluss und Macht sind ebenfalls immer noch hoch im Kurs. Politiker wie Peter Tauber, der ehemalige Generalsekretär der CDU, hat das erst lust und dann auch sehr leidvoll erfahren. Dem Sog des Polittreibens konnte er sich irgendwann nicht mehr entziehen, bis ihn eine schwere Krankheit stoppte und noch einmal neu fragen ließ, was wesentlich ist im Leben. Und schließlich streben Menschen nach Wohlstand, ja, Reichtum. Und wer es schafft, der schaut nicht selten auf die herab, die es eben nicht schaffen. Deshalb mein erster Punkt: Gott setzt andere Maßstäbe. Ich glaube nicht, dass Gott etwas dagegen hat, dass Menschen erfolgreich sind. Genauso wenig, dass Menschen Einfluss, ja Macht haben und diese auch nutzen. Er hat auch nichts gegen Wohlstand, auch nichts dagegen, dass wir denen, die etwas leisten, dafür Anerkennung zuteilwerden lassen. Niemand kommt ohne Anerkennung aus. Wir alle brauchen hier und da so einen freundlichen Klaps auf die Schulter mit den Worten: Hast du gut gemacht. Nein, gegen das alles hat Gott nichts. Und doch setzt er die Maßstäbe anders. Das können wir an nicht wenigen Stellen des Ersten und des Zweiten Testaments lesen. Wie auch in diesem Lied der Hanna, die das ja erst leid und dann sehr lustvoll erlebt hat. In ihrer Zeit waren Frauen dann erfolgreich und fanden Anerkennung, wenn sie ihren Männern mindestens eins, aber möglichst viele männliche Nachkommen gaben. Kinderlose Frauen standen damals ganz unten auf der sozialen Leiter. Und nicht selten wurden sie von ihren Ehemännern dann irgendwann verstoßen, denn, so damals die Doktrin, an den Männern konnte es ja nicht liegen. So erging es auch der Hanna. Sie musste erleben, wie die andere Frau ihres Mannes dem ein Kind nach dem anderen schenkte und es sie spüren ließ, dass sie eben keins bekam und auf sie herabschaute. Hanna flehte Gott an. So inbrünstig können wir lesen am Anfang des Samuelbuchs, dass der Priester Eli, der das mitbekam im Tempel, sie für betrunken hielt. Doch Gott erhörte ihre Gebete. Die, die als unfruchtbar galt, die also nichts für den Erhalt der Sippe getan hatte, die nichts Wesentliches geleistet hatte nach damaligen Maßstäben, ihrer erbarmte sich Gott. Ihr, die sich nur von ihrem Mann aushalten ließ, nichts dafür tat, so der unausgesprochene oder vielleicht hier und da auch ausgesprochene Vorwurf der Sippe, ihr kam Gott zu Hilfe. Ihr wandte er sich zu, nicht der anderen Frau. Nicht der, die oben auf war, sondern der, die unten durch war. Wir Menschen können vieles leisten. Jeder hat Fähigkeiten und jeder kann lernen und diese Fähigkeiten ausbauen. Jeder kann auch Dinge dazulernen, neue Fähigkeiten gewinnen, sich erarbeiten. Und die Bibel redet sicher nicht der Faulheit den Mund. Sie fordert nicht dazu auf, die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun. Vielmehr soll jeder Mensch seine Fähigkeiten nicht brach liegen lassen, sondern sie nutzen. So hat es Jesus in einer seiner unnachahmlichen Geschichten auf den Punkt gebracht. Doch wir laufen Gefahr, dass wir uns und unsere Fähigkeiten und was wir damit erreichen, zu wichtig nehmen. Wir laufen Gefahr, Reichtum, Macht, Ehre, Erfolg absolut zu setzen und zu glauben, dass es auf sie allein ankommt. Und wer das eben nicht erreicht, auf den schaut man herab. Der ist entweder unfähig oder gar faul. Der Mensch kann viel erreichen. Er kann vieles leisten und schaffen. Er kann reich werden oder mächtig oder ein großer Künstler mit viel Ruhm. Doch das alles kann auch ganz schnell wieder vorbei sein. Wir haben das alles letztlich nicht in der Hand. Denn am Ende dieser ganzen Kette von menschlich-irdischen Zielen steht der Tod. Wie wir uns nicht selbst das Leben geben konnten, so können wir uns auch nicht vor dem Tod schützen. Der Tod ist, wenn man so will, das letzte große irdische Ziel. Doch das blenden wir gerne aus. Weil wir merken, den haben wir nun gar nicht in der Hand. Wir können zwar unserem eigenen Leben ein Ende setzen. Wir können auch inzwischen einiges medizinisch tun, um es zu verlängern. Krankheiten, die früher den Tod brachten, sofort sind heilbar oder zumindest sind eindämmbar. Aber letztlich kommt der Tod dennoch. Auf dramatische Weise ist meiner Frau Ronja und mir das gestern wieder einmal vor Augen geführt worden. Auf dem Parkplatz der Supermärkte in Ebermannstadt ist ein Mensch zusammengebrochen. Und die Rettungskräfte versuchten gerade, ihn wiederzubeleben, als wir aus dem einen Supermarkt herauskamen. Und als wir aus dem anderen dann herauskamen, dort mit unseren Einkäufen fertig waren, waren sie immer noch damit beschäftigt, mit ihm da was zu machen. Inzwischen hatten sie ein Tuch drumherum aufgespannt, sodass man da nicht mehr viel sehen konnte. Gut so. Mir hat das aber wieder einmal gezeigt, mein Leben ist nicht in meiner Hand. Gott ist der Herr, der Leben schenkt und der tötet. Und mehr noch, Gott ist besonders bei denen, die im Leben zu kurz kommen. Er ist bei den vermeintlichen Verlierern. Er ist bei denen, die vermeintlich nichts leisten. Er setzt andere Maßstäbe. Er schaut nicht, wie wir, nur auf die erfolgreichen, schönen, reichen, mächtigen. Er blickt vielmehr auf die, die ganz unten sind. Und er wandelt die Verhältnisse um. Und deshalb mein zweiter Punkt, Gott lässt sich nicht spotten. Wer menschlich-irdische Ziele zu wichtig nimmt, der läuft Gefahr, das wirklich Wesentliche nicht wahrzunehmen. Wer machttrunken ist, wer erfolgssüchtig ist oder geldgeil, wem an Ruhm alles gelegen ist, der verliert den Mitmenschen aus dem Blick. Der läuft zumindest Gefahr, dass er nur noch um sich selbst kreist. Dass er die anderen übersieht und nur noch seinen Vorteil im Blick hat. Der verliert irgendwann dann auch Gott als dem Geber aller guten Gaben aus dem Blick, wenn er ihn nicht schon von Anfang an erst gar nicht im Blick gehabt hat. Gott liebt Gerechtigkeit. Gott liebt es, wenn Menschen sich bewusst sind, dass sie alle Möglichkeiten und Fähigkeiten und allen Erfolg letztlich ihm verdanken. Und er liebt es, je nachdem, wenn sie dabei eben auch im Blick haben, dass sie mit ihren Fähigkeiten auch den anderen Menschen dienen. der Gesellschaft Gutes zufügen sollen. Unser Grundgesetz weiß noch davon. Da heißt es in Artikel 3 Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Unabhängig, ob sie erfolgreich oder nicht, mächtig oder schwach, ob sie reich oder arm oder was sonst auch immer sind. Und in Artikel 14 lautet der Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Gerechtigkeit. Biblisch meint das die Treue zur Gemeinschaft, dass jeder sein Recht bekommt, dass jeder das erhält, was er braucht. Nicht dasselbe. Die biblische Gerechtigkeit will keine große Gleichmacherei, sondern dass jeder seinen Platz findet und dass man ihn dort so akzeptiert und er geachtet wird. Gott lässt sich nicht spotten. Wer meint, auf Gott verzichten zu können, der muss im Tod dann eben auch ohne ihn auskommen. Wer auf andere herabsieht und sie schlecht macht, sie der Faulheit oder mangelnder Fähigkeiten bezichtet, den wird Gott dafür zur Rechenschaft ziehen. Wer sich selbst zu wichtig nimmt, den wird Gott irgendwann auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Wer stirbt, den wird Gott nicht im Tod lassen. Er tötet und er macht lebendig. Und jeder muss vor dem Richterstuhl Christi sich verantworten. Und deshalb mein dritter Punkt, Gott stellt die Welt auf die Füße. Gott sei gelobt. Hanna durfte erleben, wie Gott ihre Welt wieder auf die Füße gestellt hat. Die Liebe ihres Mannes und ihre Liebe zu ihm bekam wieder ihr Recht und ihre wesentliche Funktion. Sie durfte wieder Mensch sein, ein Geschöpf Gottes, das allein darin seine Würde und seinen Wert hat, dass es eben das ist, Geschöpf Gottes. Nicht ein Kind zu haben, machte sie zu einem neuen Menschen, sondern dieses Geschenk Gottes als Möglichkeit und als Auftrag zu erkennen, mit ihm im Dienst der Sippe, also der Gesellschaft, so würden wir es heute ausdrücken, und letztlich damit im Dienst Gottes zu stehen. Ihr wurde das Leben wiedergegeben. Und so konnte sie das von ihr geborene Leben loslassen und es der Sache Gottes zur Verfügung stellen. Und darin ist Hanna der Maria ähnlich, die ja auch ein sehr ähnliches Loblied gesungen hat. Auch sie musste ihren Sohn loslassen, freigeben und ihn schließlich am Kreuz sterben sehen. Doch so durfte sie ihm dann auch als dem Auferstandenen begegnen. Die Welt steht Kopf, so denke ich in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger. Es geht drunter und drüber. Alle diese menschlich-irdischen Ziele und Maßstäbe, sie werden immer mehr erhöht, überhöht geradezu. Immer mehr nimmt sich der einzelne Mensch wichtig, wichtiger, am wichtigsten. Der Individualismus, der ja durchaus aus dem christlichen Glauben herrührt, denn jeder ist gefordert, seine Stellung zu Christus zu beziehen, ihm zu glauben oder nicht. Und jeder Mensch hat in sich seinen Wert, ist würdig, hat seine Würde von Gott her und ist eben damit auch für sein Leben verantwortlich. Doch dieser Individualismus ist heute geradezu überbordend. Der Einzelne hält sich selbst für den Nabel der Welt. Narzissmus ist gesellschaftsfähig geworden. Schauen wir nach Amerika. Da will einer wieder Präsident werden, der dem Narzissmus frönt, vielleicht wie kein zweiter. Unsere Gesellschaft ist zersplittert in immer mehr Milieus, die mit allen anderen nichts mehr zu tun haben, nichts mehr zu tun haben wollen und nur auf ihre Rechte und Ansprüche sehen und sie geltend machen. Denken wir einmal an die Streiks der vergangenen Wochen. Ein paar tausend Lokführer legten die ganze Bundesrepublik lahm, damit ihre Forderungen 1:1 erfüllt werden. Doch gegen all das steht immer noch und immer wieder aufs Neue der Ostermorgen. Der, der um der Liebe willen starb, ist auferstanden. Gott stellt seine Welt wieder auf die Füße. Die Liebe ist stärker als der Hass und der Tod. Gott ist Liebhaber des Lebens. Menschen können wieder beginnen, sich zu vertrauen, weil sie erfahren, dass Gott ihnen vertraut, dass er ihnen zutraut, viel Gutes zutraut. Und Beziehungen können neu gelebt und wieder mit Liebe belebt werden. Und Jesus Christus bleibt bei uns, auch wenn es Abend wird. Gott sei gelobt. Ihm wollen wir das Halleluja singen. Er lässt uns hoffen und Friedensbringer und Hoffnungsträger sein in dieser Welt. Dich und mich lässt der Hoffnungsträger und Friedensbringer sein und uns gemeinsam. Und mit dem Auferstandenen hat er diese Welt schon wieder auf die Füße gestellt. Ein für alle Mal. Wieder allen Augenschein. Der Auferstandene Jesus Christus ist der Garant dafür, dass am Ende das Gute, der Gute siegt. Wenn er wiederkommt, dann werden Heil und Leben, Frieden und Gerechtigkeit, Liebe und Freude sich endgültig und erfahrbar für alle durchsetzen. Das sind Gottes Maßstäbe, auf die es ankommt. Und sie halten bis in die Ewigkeit. Und wir dürfen sie heute schon leben. Amen.